Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Seid gegrüßt, ihr Begnadeten. Sei gegrüßt, du Begnadeter. Sei gegrüßt, du Begnadete. Ein außergewöhnlicher Gruß, mit dem der Engel Gabriel vor etwa 2000 Jahren ein Mädchen mit dem Namen Maria begrüßte. Sei gegrüßt, du Begnadete. Um Maria geht es heute. Maria, die Mutter Jesu. Es gibt etliche Marias im Neuen Testament. Es geht heute um die Mutter von Jesus. Bei der Vorbereitung dieser Predigt habe ich sehr profitiert von einem Aufsatz, den Ernst Modersohn schreibt in seinem Buch Die Frauen des Neuen Testaments. Wer Interesse hat, kann gerne eine Kopie von mir bekommen oder das Buch ausleihen. Es geht ja in dieser Themenreihe um Alltagshelden. Ist Maria eine Alltagsheldin? Bestimmt ist das, was sie erlebt hat, nicht alltäglich. Und sie ist auch bestimmt keine alltägliche Frau, sondern eine herausragende Frau. Aber letztlich ist sie doch nicht so außergewöhnlich. Und auch die anderen Personen, um die es in dieser Themenreihe ging und geht, sind keine wirklich außergewöhnlichen Personen. Das, was sie besonders macht, ist, dass sie einen außergewöhnlichen Gott haben, der ihnen einen außergewöhnlichen Auftrag gibt, zu dem sie Ja sagen. Diese Alltagshelden sind letztlich doch ganz alltägliche Personen wie du und ich. Aber sie haben zu einer Herausforderung, vor die Gott sie gestellt hat, Ja gesagt. Und das macht sie zu etwas Besonderem, weil sie einem besonderen Gott folgen und ihre Lebensgeschichte von ihm bestimmt wird. So auch die von Maria. Und diese Alltagshelden fordern uns heraus und ermutigen uns, es ihnen gleich zu tun, Ja zu sagen zu den Herausforderungen, vor die Gott uns stellt und gleichzeitig auch zu sehen, wie Gottes Geschichte mit diesen Personen verläuft, ermutigt zu werden für unser eigenes Leben. Ich möchte heute, wenn es um Maria geht, gerne 5 Aspekte aus ihrem Leben oder 5 Situationen und Episoden aus ihrem Leben betrachten. Alles beginnt damit und jedes Jahr wieder erinnern wir uns an Weihnachten daran, dass sie von dem Engel Gottes heimgesucht wird. Ich lese aus Lukas 1, Vers 27 bis 31 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Gott erwählt Maria. Das ist die erste Begebenheit, mit der ich einsteigen möchte. Als Elisabeth, eine Verwandte von Maria, im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Nach der Elberfelder Übersetzung, sei gegrüßt, Begnadete, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Gnade, was ist das? Gnade ist letztlich, wenn es in der Bibel genannt wird, etwas Positives. Immer etwas Positives, ein unverdientes Geschenk. Etwas, das wir bekommen, was wir nicht verdient haben. Maria hatte es nicht verdient, dass Gott ihr diese Berufung gab, die er ihr gibt durch den Engel. Es war Gnade Gottes, dass er sie erwählt zu dem, wozu er sie erwählt. Wer war Maria? Sie kam aus Nazareth, einem unbedeutenden Dorf. Ich möchte keinem zu nahe treten, aber vielleicht zu vergleichen mit Wörde bei Lieberhausen. Kaum einer kennt es und weiß, dass es 2 Wördes in der Umgebung gibt. Es waren wenige 100 Einwohner dort anzutreffen. Es war eigentlich ein Nichts. als Nathanael im Johannesevangelium hört, dass Jesus aus Nazareth kommt, da sagt er, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Also man erwartete nicht viel von diesem kleinen Kaff, wo Maria und Josef wohnten. Sie waren nämlich verlobt. Die Verlobung war zu damaliger Zeit schon genauso verbindlich wie eine Ehe. Der Bräutigam oder der Vater des Bräutigams hatte mit den Eltern des Mädchens, der Verlobten, einen Vertrag ausgehandelt. Sie waren einen Vertrag eingegangen und damit war die Beziehung zwischen den beiden fest. Aber sie wohnten noch nicht zusammen, sondern die Hochzeit wurde dann vollzogen, wenn der Bräutigam die Braut zu sich nach Hause nahm, was in der Regel auch nicht Jahre später geschah, sondern in absehbarer Zeit. Also eine Verlobung, so verbindlich wie eine Ehe, mit einem Vertrag festgehalten. In der Regel wurde zu damaliger Zeit, wie es auch heute in manchen Kulturen noch ist, ein Brautpreis bezahlt, mit dem das besiegelt wurde. Und wenn die Hochzeit vollzogen wurde, bekam das Mädchen eine Mitgift mit in die Ehe. Wir müssen uns ein Mädchen von vielleicht 15 Jahren vorstellen unter Maria. Ich habe nachgelesen, dass man damals im Judentum meinte, dass Mädchen mit 12 heiratsfähig wären, Jungen mit 13, aber dass das Durchschnittsalter etwa bei 18 Jahren lag. Jetzt war Maria ja noch nicht verheiratet, sondern verlobt, also wir müssen uns wahrscheinlich ein Mädchen, sagen wir mal, zwischen 15 und 20 Jahren vorstellen, eine junge Frau. Eine junge Frau, aber auch eine Jungfrau. Sie war mit Josef verlobt, einem Zimmermann, einem Handwerker. Sie hat wahrscheinlich sehr regelmäßig an den Gottesdiensten in der Synagoge teilgenommen, denn es wird in einer späteren Episode aus ihrem Leben sehr deutlich, dass sie sich unwahrscheinlich gut im Alten Testament auskannte. Das war ihre Bibel. Das war die Bibel, die im Synagogengottesdienst regelmäßig gelesen wurde. Warum glaube ich, dass sie im Synagogengottesdienst war? Weil es damals kaum möglich war, dass man eine eigene Bibel hatte. Das war viel zu teuer. Kaum jemand konnte sich eine eigene Bibel leisten und wenn, dann nur die Reichen. Und zu denen gehörte Maria mit Sicherheit nicht. Als Maria Jesus geboren hat, beziehungsweise als sie bevor die Geburt stattfindet, besucht sie ihre Verwandte Elisabeth und Elisabeth offenbart ihr, dass das Kind in ihrem Bauch tatsächlich der von Gott gesandte Retter ist. Und Maria spricht ein Gebet, den Lobgesang der Maria oder singt ein Lied. Und dieses Lied ist ganz eng angelehnt an ein Lied aus dem Alten Testament, was Hanna, die Mutter von Samuel, singt, als Samuel geboren werden soll. Das heißt, sie kannte sich sehr gut aus. Sie nutzt auch Verse aus den Psalmen. Das heißt, sie wird regelmäßig im Synagogengottesdienst gewesen sein und Gottes Wort in sich aufgenommen haben, verinnerlicht haben, ja auswendig gelernt haben. Maria kam, so wie Josef, eher aus ärmlichen Verhältnissen. Das wird deutlich, als sie mit dem neugeborenen Jesus in den Tempel gehen. Und es war Vorschrift, dass man nach 40 Tagen bei einer Geburt eines Jungen in den Tempel geht und dort ein Reinigungsopfer darbringt. Und im dritten Buch Mose ist bestimmt, dass man ein Lamm und eine Taube oder Turteltaube opfert. Und wenn man kein Geld hat, um sich ein Lamm zu kaufen, dann durfte man auch zwei Tauben opfern und genau das tun Josef und Maria. Also es ist davon auszugehen, dass sie nicht genügend Geld hatten, um sich ein Lamm zu leisten. Maria bringt also keine besonderen Dinge mit sich, die sie geeignet gemacht hätten, Gottes Auftrag zu bekommen. Sie hat keine besonderen Vorzüge, außer dass sie Gott liebt, dass sie sein Wort liebt, dass sie sich auf ihn einlässt und dass sie diesen Auftrag bekommt und wie sie darauf reagiert, das ist besonders. Gott erwählt Maria. An dieser Stelle möchte ich lernen von dieser Geschichte Gottes mit Maria. Gott beruft uns nicht, weil wir das verdient haben, sondern wenn er uns beruft, wenn er uns in bestimmte Situationen beruft, dann ist das ein unverdientes Geschenk, seine Gnade. Nun ist diese Berufung, die Maria bekommt, sicher einzigartig. Diese Berufung in der Form, Gott, den Retter der Welt, in ihrem eigenen Leib zur Welt zu bringen, das war vorher nie da gewesen, das wird auch nie wieder so vorkommen. Von daher ist diese Frau und diese Geschichte, die Gott mit ihr macht, einzigartig. Aber ich glaube, dass wir dennoch Dinge für unser Leben daraus lernen können. Denn auch für uns beruft Gott, auch uns erwählt Gott. Jeder von uns ist berufen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist die allgemeine Berufung, die jedem von uns zuteil wird. Und viele von uns haben in ihrem Leben erlebt oder erleben, dass Gott in bestimmte Situationen, in bestimmte Aufgaben ruft. Das muss gar nicht so fürchterlich spektakulär sein. Das kann dein Arbeitsplatz sein, an den Gott dich gestellt hat, weil er dich genau dort haben möchte. Das kann eine bestimmte Aufgabe in der Gemeinde oder im Ort sein, in die Gott dich gestellt hat, weil er dich dort haben will. Also es geht nicht immer um die spektakulären Berufungen. Aber wenn Gott beruft, dann haben wir das nicht verdient, sondern dann ist das seine Gnade. Es ist seine Gnade, dass er uns und unser Leben gebrauchen will. Wie reagiert Maria auf diese Berufung? Maria stellt sich zur Verfügung. Es geht weiter in Lukas 1, Vers 32 bis 38. Der Engel fährt fort, also du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Der Engel sagt dann noch, dass Elisabeth, die eigentlich keine Kinder bekommen konnte, im sechsten Monat schwanger ist, die Verwandte von Maria. Und dann sagt Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Maria stellt sich Gott zur Verfügung. Ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Eine bemerkenswerte Antwort. Es gibt Männer in der Bibel, die berufen wurden, die haben diese Antwort nicht gegeben. Ein berühmtes Beispiel ist Mose. Gott will Mose berufen, um sein Volk aus Ägypten zu führen. Und Mose sagt, ich kann nicht reden. Und redet eine ganze Seite lang in der Bibel, um Gott zu überzeugen, dass er nicht reden kann. Er will nicht. Er will diesen Auftrag von Gott nicht wahrnehmen. Nachher tut das, als ihm Aaron, sein Bruder, zur Seite gestellt wird, der sicherlich redegewandter war als er. Mose nimmt die Berufung an, aber er zögert sehr lange. Und er bringt Argument, um deutlich zu machen, dass er nicht argumentieren kann. Abraham sagt, ich bin zu alt. Wie sollte der Plan, den du, Gott, mit mir hast, jetzt noch zum Tragen kommen? Ich bin zu alt. Jeremia sagt, ich bin zu jung. Wie sollte ich in meinen jungen Jahren den Auftrag, den du mir als Prophet gibst, wahrnehmen? Keiner wird auf mich hören. Jesaja und im Neuen Testament Petrus sagen, ich bin zu sündig. Wie sollte Gott etwas mit mir anfangen? Petrus sitzt in diesem Boot, als er den Fischfang gemacht hat und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Alle hatten sie ihre Argumente, warum sie unwürdig wären, diesen Auftrag, den Gott ihnen, jedem Einzelnen von ihnen gab, zu tun. Maria fragt nicht oder sagt nicht, ich bin doch verlobt, ich bin viel zu jung, warum ich? Sondern sie stellt die einfache Frage, wie? Wie soll das zugehen? Sie hätte Grund zum Zögern gehabt. Ich meine, was ist das für eine Erklärung? Gottes Geist wird über dich kommen, die Kraft Gottes wird über dich kommen, Gottes Geist wird dafür sorgen, dass du schwanger wirst. Wem soll sie das jemals erklären? Wer sollte das jemals glauben? Hochkarätige Theologen hinterfragen das jedes Jahr Ostern neu, die Jungfrauengeburt. Wie sollte dieses Mädchen aus Nazareth jemals ihrem Verlobten erklären können, was da geschehen war? Wie sollte sie es ihren Eltern erklären? Wie sollte sie es der Familie ihres Verlobten erklären? Wie sollte sie es den Nachbarn erklären? Wie würde Josef reagieren? Was werden andere denken? Und was ist mit ihren Mädchenträumen? Maria hätte sehr wohl Grund zum Zögern gehabt, aber sie sagt, Gott hat mich auserwählt, ich bin bereit. Ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Das möchte ich auch lernen von Maria. Wenn Gott mich beruft, ja zu sagen. Ich habe einige Situationen in meinem Leben erlebt, wo Gott mich in bestimmte Aufgaben hineinberufen hat. Damals, als ich einen Kurzzeiteinsatz in Tansania gemacht habe, war das für mich so eine Situation, wo ich sehr deutlich Gottes Führung gemerkt habe. Und wo mir in der Vorbereitung auch deutlich wurde, durch Bibelverse und durch Gespräch mit Menschen, es geht letztlich nicht darum, von Vernunft her diese Entscheidung jetzt nur von der Vernunft her zu treffen, sondern ernst zu nehmen, dass Gott mich in eine Aufgabe beruft, wo es an mir ist, Gott zu vertrauen und Ja zu ihm zu sagen. Dass ich meinen ersten Beruf als Elektroingenieur aufgegeben habe, um dann mich auf den Dienst in der Gemeinde vorzubereiten, war auch so eine Entscheidung. Und diese Entscheidungen, die müssen letztlich getroffen werden in dem Vertrauen, dass Gott gut führt. In dem Wissen, ich verdanke mein Leben Jesus. Ich habe mein Leben Jesus anvertraut und er hat das Recht, mit meinem Leben das zu machen, was er will. Und es wird gut sein. Es wird nicht so sein, dass ich nachher enttäuscht bin und sage, was hast du nur mit meinem Leben angestellt, hätte ich es mal doch selbst in die Hand genommen. Das denken wir oft. Gott hat gute Pläne für unser Leben. Das heißt nicht, dass immer alles glatt geht. Es gibt sehr wohl Stolpersteine und Probleme und die gibt es auch bei Maria. Das werden wir gleich noch sehen. Gott beruft Maria und Maria stellt sich Gott zur Verfügung. Und Gott bestätigt Maria auf vielfache Weise. Er bestätigt Maria durch Elisabeth, ihre Verwandte. Elisabeth war die Mutter von Johannes dem Täufer, der 6 Monate vor diesem Ereignis, mit dem sie schwanger geworden ist. Elisabeth wohnt in den Bergen von Judäa und Maria reist dorthin zu ihrer Verwandten für 3 Monate und hält sich dort auf. Und als sie dort ankommt, merkt Elisabeth, hier ist etwas Besonderes. Sie wusste wahrscheinlich noch gar nicht, dass Maria schwanger war. Also Maria hat es ihr zumindest noch nicht gesagt. Sie kommt an Maria und plötzlich spürt Elisabeth, wie Johannes der Täufer, dass der Embryo in ihrem Bauch oder das kleine Baby in ihrem Bauch anfängt zu hüpfen. Und sie weiß sofort, Maria trägt den Retter der Welt in ihrem Bauch. Und offenbart ihr das. Eine Riesenermutigung für Maria, dass Gott durch seinen Geist Elisabeth das eingibt und sie bestätigt. Gott bestätigt Maria durch Josef, ihren Verlobten. Nach 3 Monaten kommt Maria zurück zu Josef und aus dem Zusammenhang wird deutlich, dass die beiden noch nicht darüber gesprochen haben. Aber 3 Monate schwanger, da werden gewisse Dinge sichtbar und spürbar, habe ich mir erzählen lassen. Dass es auch spürbar wird. Sichtbar habe ich selber erlebt. Da wird einem schon mal schlecht. Da schläft man schon mal schlecht. Da wälzt man sich. Das nimmt man im Laufe der Zeit zu. Viele von euch haben es selber erlebt. Und ich vermute, dass Josef etwas gesehen hat von dem, was dort geschehen ist. Und sicher wird Josef nicht gedacht haben, auch da wird Gott seine Hand im Spiel haben, sondern was denkst du als Verlobter, wenn deine Verlobte 3 Monate weg war und schwanger zurückkommt? Was liegt auf der Hand? Natürlich, die war mir untreu. Berichtet wird davon in Matthäus 1, Vers 18 bis 25. Josef war so ein integrer Mensch, dass er gesagt hat, ich werde meine Verlobte nicht bloßstellen, schlimm genug, dass sie schwanger ist von jemand anderem, sondern ich werde sie heimlich verlassen, um sie nicht bloßzustellen. So ein Mann war Josef. Und in der Nacht hat er einen Traum, wo Gott ihm offenbart, was passiert ist, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger geworden ist und dass sie den Retter der Welt zur Welt bringen wird. Josef entschließt sich auch zu dieser Berufung, die viele Fragezeichen für ihn in seinem Leben, mit seinen Arbeitskollegen, mit seinen Nachbarn, mit seiner Familie mit sich bringen würde, Ja zu sagen. Er hält zu seiner Maria. Dann wird Jesus geboren. Und wieder bestätigt Gott Maria durch Hirten, die auf dem Feld sind, in der Nähe von Bethlehem, die durch die Engel offenbart bekommen, dass der Retter geboren ist und die sofort sich aufmachen zu dem Stall oder zu der Gruft, in der Jesus geboren wurde und alles so vorfinden, wie der Engel gesagt hat, da liegt ein Baby in einer Futterkrippe in Windeln gewickelt, Maria und Josef dabei. Und die Hirten fangen an, allen zu verkünden, dass der Retter der Welt geboren wurde. Wieder eine Bestätigung für Maria. Gott bestätigt Maria durch Simeon, einen alten Mann, und Hanna, eine alte Frau im Jerusalemer Tempel. Wir werden gleich nochmal darauf zurückkommen. Maria und Josef gehen in den Tempel, um dieses Opfer, von dem ich gerade erzählt habe, darzubringen. Und Simeon kommt in den Tempel und er hat schon sein Leben lang darauf gewartet, dass er erleben wird, wie Gott seinen Retter auf die Welt schickt. Und er sieht dieses Baby in den Armen von Maria und geht drauf zu und er sagt: Hier, endlich können meine Augen das sehen, worauf ich mein Leben lang gewartet habe. Hier ist der Retter der Welt. Und auch Hanna, eine Prophetin, die im Tempel sich aufhielt, auch sie bestätigt, dass hier der Retter der Welt vor ihnen in den Händen gehalten wird, als kleines Baby. Später dann, als Maria und Josef aus dem Tempel in Jerusalem zurückgekehrt sind nach Bethlehem, kommen die Sterndeuter aus dem Ausland. Und auch hier wird wieder deutlich, dass Maria bestätigt wird. Die Sterndeuter bringen Geschenke mit, die man normalerweise einem König mitbringt. Denn sie haben offenbart bekommen, waren gar keine gläubigen Leute scheinbar, sondern sie haben die Sterne angeguckt, haben daraus Rückschlüsse gezogen. Und ihnen hat Gott auf diesem Weg offenbart, dass ein neuer König geboren wird, den sie anbeten sollen, dem sie Ehre erweisen sollen. Und das hatte Simeon schon gesagt, als Maria und Josef im Tempel waren. Er sagt nämlich: Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast, ein Licht, das die Nationen erleuchtet, und der Ruhm deines Volkes Israel. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet, das Heil, das du für alle Völker bereitet hast. Die Sterndeuter sind die Ersten, die aus einem fremden Land, aus einem fremden Volk kommen, durch Gottes Führung, um dem König Jesus ihre Ehre zu erweisen. Auch hier eine ganz starke Bestätigung und Ermutigung für Maria. Ich möchte lernen von Gottes Weg mit Maria. Gott beruft nicht nur, Jesus beruft nicht nur, sondern er bestätigt immer wieder neu diese Berufung. Er weiß, dass wir in Zweifel kommen. Er weiß, dass wir in Schwierigkeiten kommen. Er weiß, dass wir in widrige Umstände kommen. Und er ermutigt, 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 er bestätigt seine Berufung. Gott beruft Maria. Maria stellt sich ihm zur Verfügung. Und Gott bestätigt Maria. Ich komme zum vierten Punkt. Gott erfüllt seinen Plan auch durch widrige Umstände. Und an der Stelle gibt es einiges zu berichten, was an widrigen Umständen geschehen ist. Als Maria hochschwanger war, da gibt der Kaiser Augustus einen Erlass, dass jeder in seiner Heimatstadt, also die Stadt, wo sein Stamm herkommt, ziehen soll. Josefs Vorfahren kamen aus Bethlehem. Und so müssten sie eine lange Reise auf sich nehmen, Luftlinie über 100 Kilometer. Aber sie mussten einen Umweg gehen. Das wird in anderen Stellen des Neuen Testaments deutlich, dass man einen Umweg ging durch bergiges Gelände. Man hatte damals keinen SUV, sondern wahrscheinlich einen Esel zur Verfügung. Und Maria war hochschwanger. Sie war kurz vor der Entbindung. Ich glaube, sie hat sich nicht so sehr gefreut über diesen Erlass. Vielleicht sogar diese Verwaltung, ey, dass die immer alles unter Gesetze stellen müssen hier bei uns, so wie es in Deutschland ja auch ist. Aber genau dieser Erlass, ohne dass Kaiser Augustus es wusste, führt dazu, dass Jesus dort geboren wird, wo Gott es vor vielen hundert Jahren geplant hat und schon hat ansagen lassen. Micha 5, Vers 1 wird vorausgesagt, dass Jesus in Bethlehem geboren würde. Und dieser Erlass von Kaiser Augustus führt dazu, dieser widrige Umstand, dass genau dieser Plan Gottes erfüllt wird. Sie kommen in Bethlehem an, sie finden keine Herberge und was als Kinderbett bleibt, ist eine Futterkrippe. Sie kommen in ärmlichen Verhältnissen, kommt Jesus zur Welt, der König der Welt. Was für eine widersprüchliche Situation, was für Missverständnisse daraus entstehen, dass der König der Welt in diesen ärmlichen Verhältnissen zur Welt kommt. Gott hat seine Hand darüber. Sie werden bewahrt vor dem Kindermord durch die Flucht nach Ägypten. Herodes, der König, hat beschlossen, dass er alle Jungen in einem bestimmten Alter töten lassen wird, als er davon hört, dass ein Königsnachfolger, der nicht aus seiner Familie kommt, geboren wurde und dass die Weisen aus dem Morgenland ihn oder die Sterndeuter ihn besuchen wollen. Er lässt alle Jungen in einem bestimmten Alter töten. Und Gott erscheint dem Josef wieder im Traum und bereitet ihn darauf vor, dass er flieht nach Ägypten. Wie gut, dass die Sterndeuter so kostbare Geschenke gebracht haben. Das war sicherlich ein willkommenes Reisegeld für diese lange Reise nach Ägypten. Josef und Maria mit Jesus fliehen also nach Ägypten. Sie sind Flüchtlinge. Sie kehren irgendwann nach Nazareth, wo alles begann, wieder zurück. Als Jesus etwa 30 Jahre ist, so berichtet es das Lukas-Evangelium, beginnt er sein öffentliches Wirken. Und vermutlich ist Maria zu der Zeit Witwe. Wieder so ein widriger Umstand. Woraus kann man das schließen? Josef wird nicht mehr erwähnt. Nachdem Jesus als 12-Jähriger im Tempel war, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf diese Begebenheit. Und Jesus wird nicht mehr als Sohn des Zimmermanns nur bezeichnet, sondern wird als der Zimmermann bezeichnet. Vermutlich hat er den väterlichen Betrieb übernommen und ist jetzt Chef dieser Zimmerei, die Josef einst geführt hatte. Markus 6, Vers 3 wird gesagt, er ist der Zimmermann. Und als Jesus gekreuzigt wird, ist es ihm ein Anliegen, dass jemand anders die Fürsorge für Maria übernimmt. Hätte Josef gelebt, hätte Josef das natürlich als Ehemann getan, aber Jesus beauftragt seinen Jünger Johannes, sich um Maria zu kümmern. Johannes 19, Vers 25. Noch ein widriger Umstand. Die Brüder von Jesus glaubten nicht an ihn. Es gab eine Spaltung in der Familie. Jesus hatte Geschwister. Es werden genannt in Markus 6, Vers 3, 4 Brüder. Jakobus, Joses, Judas und Simon und Schwestern. Wir wissen nicht, wie viele, aber weil die Mehrzahl hier steht, waren es mindestens 2. Das heißt, Maria hatte mindestens 7 Kinder, Jesus eingeschlossen. Jesus hatte 6 jüngere Geschwister, vielleicht sogar noch mehr. Die Brüder glaubten nicht an Jesus. Sie erklärten ihn zeitweise auch für verrückt und wollten ihn mit nach Hause nehmen in die Abgeschiedenheit, wo er keinen Schaden mehr anrichten könnte. Auch darauf kommen wir gleich noch kurz zu sprechen. Es läuft nicht alles glatt, wenn wir uns auf Gottes Berufung einlassen. Aber was wir an Marias Geschichte sehen, Gott kommt zum Ziel. Trotz widriger Umstände, manchmal sogar durch widrige Umstände. Manchmal benutzt er die widrigen Umstände, um seine Ziele zu erreichen, so wie der Erlass des Kaisers Augustus zur Volkszählung. Und auch das möchte ich lernen von Gottes Weg mit Maria. Er erfüllt seinen Plan, auch wenn mir vieles oder alles zu entgleiten droht. Er hat mein Leben, er hat unser Leben in der Hand. Ich komme zum letzten Punkt. Maria wird zur Dienerin des Herrn. Wir haben vorhin gesehen, dass Maria ohne Zögern Ja gesagt hat zu der Berufung, die Gott ihr gegeben hat. Aber im weiteren Verlauf ihres Lebens wird deutlich, dass diese Entscheidung nicht eine einmalige Entscheidung war, mit der sie alles in der Tasche hatte, sondern dass sie das in vielen Situationen ihres Lebens noch einmal durchbuchstabieren musste. Diese Entscheidung neu treffen musste, ich unterstelle mich Gottes Willen, ich bin die Dienerin des Herrn. Es ist eine Zerreißprobe, in die Maria gestellt wird, als Jesus beginnt, öffentlich aufzutreten. Auch vorher schon. Simeon, der alte Mann im Tempel, sagte zu Maria, der Mutter Jesu, Jesus ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. So sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Dieses Schwert wird immer wieder sichtbar im Leben von Maria. Sie ist auf die Zerreißprobe gestellt, obwohl sie vollen Herzens Ja gesagt hatte zu dem, was Gott als Berufung in ihr Leben hineingesprochen hat oder über ihr Leben ausgesprochen hat. Maria wird zur Dienerin des Herrn. Die erste Situation, wo wir das sehen, ist, als Jesus als 12-Jähriger im Tempel ist. Die Familie war, wie es Brauch war, zum Passafest nach Jerusalem gereist. Sie waren wieder auf der Rückreise, es waren ganz viele Verwandte mit und irgendwie ist ihnen der 12-Jährige Jesus abhanden gekommen. Aber sie haben sich keine Sorgen gemacht, denn er ist sicherlich mit irgendwelchen Verwandten, hat er sich angeschlossen, ist unterwegs. Wir treffen uns ja spätestens in Nazareth wieder. So dachten sie und dann kam irgendwann eine Rast und sie fragten den einen und den anderen und keiner wusste, wo Jesus geblieben war, sodass sie letzten Endes wieder nach Jerusalem zurückkehrten, um Jesus zu suchen. Und sie finden ihn im Tempel, wie er mit den Schriftgelehrten diskutiert, eine theologische Diskussion führt. Maria sagt, dein Vater und ich haben uns Sorgen gemacht. Und Jesus sagt, ich musste dahin gehen, wo mein Vater ist. Das heißt, Jesus macht hier deutlich, nicht Josef ist mein Vater, sondern Gott ist mein Vater. Ihm gehöre ich und nicht euch. Eine zweite Situation ist die Hochzeit in Kana. Jesus und seine Familie sind eingeladen auf diese Hochzeit und es passiert etwas fürchterlich Peinliches. Der Wein geht aus. Das war damals tatsächlich so, dass man auch nicht 24/7 irgendwo Wein kaufen konnte, an der Tankstelle oder so, die gab es ja nicht. Und deswegen war das ein Problem. Gerade in Kulturen, wo die Gastfreundschaft sehr hochgeschrieben wird, ein noch viel größeres Problem, als wir es uns vorstellen können. Maria geht zu Jesus und sagt, Jesus, wir haben ein Problem, kümmere dich drum. Und sie erwartet wahrscheinlich, dass er ein Wunder tut. Und Jesus begegnet ihr relativ distanziert, sagt nicht Mama, sondern er sagt, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Eine befremdliche Antwort, die Maria deutlich macht, ich habe keine Befugnis, über Jesus zu bestimmen. Er bestimmt über sich selbst, beziehungsweise er lässt sich auf Gottes Plan, auf seine Zeit, auf seinen Zeitplan ein. Und dann sagt Maria zu den Dienern, tut, was immer er euch befiehlt. Jemand hat mal die interessante Beobachtung gemacht, dass das die letzten Worte sind, die uns von Maria überliefert werden. Tut, was immer er euch befiehlt. Gut, wenn wir dem heute folgen. Tut, was immer er euch befiehlt. Maria geht raus aus dieser Vermittlerrolle zwischen Jesus und den Menschen. Sie weist auf Jesus hin. Tut, was immer er euch befiehlt. Johannes 2, Vers 5. Irgendwann kommen die Verwandten von Jesus zu ihm und man berichtet ihm, als Jesus predigt, draußen stehen deine Mutter und deine Brüder und er sagt, wer sind denn meine Verwandten? Meine Verwandten sind die, die Gottes Willen tun. Das heißt, er leugnet die leibliche Verwandtschaft und er sagt, wo es eigentlich darauf ankommt, ist nicht die leibliche Verwandtschaft mit mir, sondern wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester. Dann kommt irgendwann eine Frau, Lukas 11 wird das berichtet, die zu Jesus sagt, glücklich zu preisen ist deine Mutter, die dich gestillt hat. Und Jesus weist das von sich und sagt oder weist das ab und sagt, glücklich zu preisen, wer Gottes Wort hört und tut. Das heißt, alle Verehrung von Maria wird hier abgewiesen. Es geht darum, wer Gottes Wort hört und tut. Die Ausrichtung auf Gott, die Ausrichtung auf Jesus ist wichtig. Dann ist Jesus am Kreuz. Johannes, Maria oder Maria muss Jesus, ihren einzigen Sohn, zu Grabe tragen, muss mit ansehen, wie er hingerichtet wird. Und Johannes wird durch Jesu Willen zu Marias Versorger. Johannes 19. Sie muss ihren ältesten Sohn, auf dem so viel Verheißung lag, abgeben. Und ich weiß nicht, ob sie in dem Moment geahnt hat, dass er auferstehen würde nach 3 Tagen. Ich vermute mal nicht. Sie muss den, der durch übernatürliches Eingreifen in ihr Leben kam, abgeben, endgültig abgeben an Gott. Das Letzte, was wir von Maria erfahren, steht in Apostelgeschichte 1, Vers 14. Da findet ein Gebetstreffen statt und es steht dort, dass bei diesem Gebetstreffen, wo die Nachfolger von Jesus sich getroffen haben, auch Maria, die Mutter von Jesus, und ihre Söhne dabei sind. Das heißt, Marias Söhne haben durch die Auferstehung von Jesus, durch die Begegnung mit dem Auferstandenen begriffen, wer Jesus wirklich ist und haben sich auf ihn eingelassen. Ich möchte lernen von Maria, es geht nicht um mich, sondern es geht alleine um Jesus. Es geht darum, ihn groß zu machen. Es geht auch nicht darum, dass ich eine besondere Rolle einnehme zwischen Menschen und Gott, sondern dass ich auf Jesus hinweise. Was immer er euch sagt, das tut. Jesus hat das Sagen, nicht ich. Und ich möchte zugleich lernen von Gottes Weg mit Maria. Viele von uns werden Trost darin finden, dass sogar die Brüder von Jesus den Weg, den Maria ging, nicht mitgegangen ist. Wie viele von uns erleben dieses Leid, dass Kinder den Weg mit Jesus nicht mitgehen? Wie tröstlich zu sehen, dass die Begegnung mit dem Auferstandenen dazu geführt hat, dass die Brüder von Jesus sich bekehrt haben. Wie tröstlich zu wissen, dass Gott einen viel längeren Atem hat, als wir ihn oft haben. Dass er Wege und Möglichkeiten hat, die uns verborgen sind, um unsere Kinder zu erreichen, wenn sie den Weg mit Jesus nicht gehen. Und welchen Weg ist Gott mit den Kindern gegangen? Jakobus, der Bruder, der nach Jesus kam, er nahm später eine bedeutende Leitungsrolle in der Jerusalemer Gemeinde ein. Jakobus und Judas, ein anderer Bruder von Jesus, sie schrieben jeweils einen Brief des Neuen Testaments, den Jakobusbrief und den Judasbrief. Die ganze Familie wurde in den Dienst von Gott, in den Dienst von Jesus genommen. Ich fasse zusammen, was wir aus dem Leben von Maria beobachtet haben. Gott erwählt Maria. Es ist Gnade, wenn Gott erwählt, es ist kein Verdienst. Es ist auch Gnade, wenn Gott dich erwählt, wenn Gott dich in eine bestimmte Aufgabe beruft, wenn er uns überhaupt in seine Gemeinschaft beruft, das ist ein unverdientes Geschenk. Maria stellt sich Gott zur Verfügung, ohne irgendwelche Vorbehalte, ohne Argumente, die sie gehabt hätte, Gott entgegenzubringen. Sie stellt sich Gott zur Verfügung. Ich bin die Dienerin des Herrn. Alles, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Gott bestätigt Maria und Gott erfüllt seinen Plan auch durch widrige Umstände, so wie er seinen Plan mit dir und mir auch durch widrige Umstände erfüllt. Wie es auch bei dir und mir schwierige Situationen im Leben geben kann, selbst wenn wir Gottes Berufung folgen, und durch diese Umstände führt uns Gott, er trägt uns und er kommt zu seinem Plan, er kommt zu seinem Ziel. Maria wird zur Dienerin des Herrn. Sie hat zwar diese Entscheidung getroffen, aber es ist ein lebenslanger Lernprozess, in den sie gestellt wird, bevor sie von der Mutter zur Nachfolgerin, zur Jüngerin Jesu wird. Die Zerreißprobe, dieses Schwert. Ich glaube, dass Gott an manchen Stellen auch das Messer ansetzt in unserem Leben und Dinge von uns wegschneidet, die uns in der Beziehung zu ihm im Wege stehen. Lasst uns lernen von Maria, mit der Gott eine außergewöhnliche Geschichte macht. Nicht, weil sie eine außergewöhnliche Frau war, sondern weil sie einen außergewöhnlichen Gott hat. Den gleichen Gott, den auch wir haben, wo auch wir herausgefordert sind, wenn er uns vor eine Herausforderung stellt, Ja zu sagen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.